Heute im Podcast der Hamburger Unternehmer, Marketing-Experte, Social-Media-Influencer, Autor und Podcaster Dr. Robin Kierer, der den großen Unternehmen zeigt, wie Marketing richtig geht. Ich durfte ihn bereits 2020 kennenlernen und freue mich über diese Folge mit einem echten Experten seines Fachs, denn das, was er auf den Bühnen dieser Welt und online so erzählt, lebt er auch wirklich. Also viel Spaß mit dieser Folge, let's go!
Es gibt aber Themen, die Menschen, wenn du dir die Spiegel-Bestsellerlisten anguckst, dann siehst du, das sind ganz viele Themen wie, wie werde ich gesund, wie werde ich glücklich, wie werde ich reich, wie baue ich Vermögen auf, was kann ich für meine Familie tun. Also die Themen, die eigentlich diese beiden Branchen bedienen, sind Kassenschlager. Ja, eigentlich müssten, wenn wir einen neuen Fonds auflegen oder eine neue Versicherung bauen, müssten eigentlich Kundenschlager vor unseren Stores stehen und nicht vor Apple. Aber ja, irgendwas machen wir falsch und gleichzeitig geben wir Milliarden für Marketing aus. Und das war quasi unsere innere Mission, das eben zu ändern, gleichzeitig den Beweis anzutreten, dass wir schon selbst gemacht haben. Und das, deswegen habe ich das Thema finanzielle Freiheit und finanzielle Bildung in diesen B2C-Kanälen, vor allem TikTok, Instagram und YouTube, besetzt, um einfach auch den Branchen zu zeigen, es gibt Themen, die ultra bei uns liegen, die die Menschen massenhaft interessieren. Nur wir sind halt richtig mies da drin, das zu kommunizieren. Und daraus wird quasi wieder so ein Schuh. Und innerlich glaube ich halt schon, dass man, wenn man Wissen hat, und ich habe ja für einmal eine Zeit lang für eine der reichsten Familien in Deutschland gearbeitet und ganz tolle Einblicke gehabt. Nicht jeder hat so ein Privileg. Und deswegen habe ich gedacht, wenn ich ein bisschen Einblicke habe, auf vielleicht ein deutlich bescheideren Niveau als die, dass man das auch einfach teilt. Dass man sagt, ne, wir, auch gesamtgesellschaftlich kannst du als Gesellschafter nur vorangehen und wenn alle die Möglichkeit haben, die wollen irgendwie was zu reißen. Heutzutage ist ja nicht mehr so, dass du irgendwie auf eine Elite-Universität gehen musst, um als Unternehmer durchzustarten, sondern es gibt ganz viele Podcasts und deswegen auch toll, dass du das hier machst, und Bücher und irgendwelche Sachen, und so wollte ich auch einen kleinen Beitrag dazu leisten. Das war also strategisch, aber auch so ein bisschen innere Mission, dieses Wissen zu teilen, weil man unterschätzt einfach, wie wenig Leute das wissen.
Willkommen bei Normal Gets You Nowhere. Mein Name ist Melvin Lamberti, ich bin Gründer von Born Originals und in diesem Podcast spreche ich regelmäßig mit inspirierenden Menschen, die mir von ihrem Weg, ihren Meilensteinen und vielem mehr erzählen. Manche Folgen nutze ich auch, um mit dir meine Gedanken zu teilen und hoffe, dass dich der Podcast inspiriert, deine Träume und Ziele weiter zu verfolgen, also deinen individuellen Weg zu gehen. Viel Spaß mit dieser Folge und wenn sie dir gefällt, dann abonniere und bewerte den Podcast gerne. Das hilft uns dabei, das Format weiter zu verbreiten. Normal Gets You Nowhere, Folge 34 und heute remote mit Dr. Robin Kierer. Robin, schön, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich freue mich. Du bist Influencer, Unternehmer, Autor, Ehemann, Papa, HSV-Fan, bist 40 Jahre jung, wenn ich das richtig gesehen habe. Habe ich irgendwas vergessen?
Nee, alles gut.
genau, ich habe es gerade gesagt, du bist Unternehmer und zwar bist du Geschäftsführer, Gründer von Digital Scouting, einer Beratungs- und Marketingagentur. Was macht ihr da alles? Lass uns da mal direkt reinstarten.
Genau, wir sind hyperspezialisiert auf hochregulierte Branchen und komplexe Produkte, die sich nicht so leicht verkaufen wie ein iPhone. Und wir versuchen halt immer quasi Populärkultur wie Hip-Hop, Musik, Fashion, Sport zu vereinen mit einer echt fundierten Fachlichkeit. Also wenn du eine Bank oder ein Versicherer oder Maschinenbauer herkommst zu uns, haben wir meistens auch Fachleute aus der Branche, die sozusagen dann sicherstellen, dass wir die Fachlichkeit haben, aber auch, dass die Zielgruppen das irgendwie spannend finden und eben diese Coolness. Und das kombinieren wir wohlwissend, keine Ahnung, wenn uns so ein Public Listed, eine AG, ein Announcement macht und irgendwie die Social Media Agentur missbaut, das kann halt echt richtige Konsequenzen haben am Börsenwert. Und da sind wir halt die Spezialisten, die auf der einen Seite Coolness bringen, auf der anderen und modernen Formate, wie von LinkedIn bis TikTok, aber eben auch immer darauf achten, dass das fachlich alles korrekt ist.
Okay, also ihr vereint da im Prinzip zwei Bereiche. Du sagst gerade so, ihr bringt die Coolness rein. Jetzt hast du schon gesagt, Maschinenbauer, viel ja auch Versicherungen. Du kommst ja selber auch aus der Versicherungsbranche. Kannst du da irgendwelche Kunden nennen oder irgendwelche Projekte, wenn du jetzt sagst, so, da muss man wirklich aufpassen, was man macht? Irgendwo wird ja doch dann eure Handschrift wahrscheinlich auch zu sehen sein, oder?
Genau, also ein Geheimnis ist ja, oder kein Geheimnis ist ja zum Beispiel, dass wir viele Jahre lang für die Deutsche Familienversicherung gearbeitet haben. Das ist ein aktiennotiertes Unternehmen und die können sich natürlich auch darauf verlassen, dass wenn wir irgendwelche Content liefern für irgendwelche Kanäle, dass das alles fachlich Hand und Fuß hat und natürlich, dass wir schnallen, wie so ein Aktienmarkt funktioniert und dass wir im Zweifelfall nochmal eine Rückmeldung haben. Oder auch rein theoretisch, wir haben jetzt eine Kampagne gemacht für die Provinzialversicherung, sehr zielgruppenspezifisch, also wir sind auch sehr aktiv im Bereich, wie erreicht man eigentlich welche Zielgruppen? In diesem Fall waren es junge Leute. Und da ist es natürlich wichtig, dass das auch fachlich alles fundiert ist und du trotzdem richtig geilen Content machst, den die Zielgruppe will. Ganz andere Zielgruppe ist zum Beispiel für einen Maschinenbauer 55 plus Leute zu erreichen, die Entscheidungen über Fertigungsmaschinen erstellen. Und das ist vom Format und von der Tonalität etwas anders, auch vom Produktionsprinzip oder wie wir das machen, dass du wirklich überlegst, wer ist die Zielgruppe, wie tickt die? Und für diese Mikrozielgruppe, teilweise sind das nur ein paar hundert oder ein paar tausend Leute in Deutschland, die dies entscheiden können, aber die halt signifikante Budgets haben für dann unsere Kunden jeweils wieder, dass man richtig geilen Content macht, in den richtigen Kanälen, in der richtigen Frequenz, aber trotzdem immer eben ganz genau versteht, wie diese Branche tickt. Nichts ist schlimmer, als wenn du so irgendeine Hipster-Agentur bist, die total das crazy Kreative macht, aber die Kernzielgruppe findet es richtig, richtig scheiße.
Bin ich bei dir. Jetzt hast du gesagt, ihr seid die Experten, die auch in dem Bereich wissen, von was sie da reden. Ne? Also nicht nur diese Expertise, wie funktioniert Social Media. Wie viele Leute seid ihr? Ich glaube, du hattest mir mal vor einiger Zeit gesagt, dass ihr auch ganz viel remote im Ausland unterwegs seid. Also international aufgestellt seid, ne?
Genau, wir haben zwar richtige Standorte, richtige Offices. Ein Office ist in Hamburg. Da sind wir, wie gesagt, wir haben den Standort in Hamburg. Und den zweiten Standort ist in Balayan auf den Philippinen. Das ist ein echtes physisches Office, wo dann auch die Kollegen und Kolleginnen sitzen. Die sind auch alle direkt an Digital Scouting dran oder an der rechtlichen Hülle, die wir dann da gebaut haben. Und ich sage immer, wir sind 30 brutto, 20 netto. Und wir bilden halt quasi Services in Deutsch und in Englisch ab. Und deswegen in Balayan beliefern wir auch den lokalen Markt, das heißt den regionalen Markt, die Länder, die da interessant ist, keine Ahnung, vietnamesische Versicherer, Unternehmen in Thailand, Singapur, weil die Prinzipien, nach denen wir arbeiten, also wie du richtig geilen Content für eine spezifische Zielgruppe machen, die funktionieren weltweit.
Krass. Und du bist ja selber auch Influencer, hast auf TikTok dein Riesenkanal, würde ich mal sagen, 522.000 Follower, Followerinnen. Vielleicht, wenn es jetzt in ein paar Tagen hier veröffentlicht wird, sind schon ist schon Tausender mehr drauf. 16 Millionen Likes. Wie viele Views?
Das ist schwer zu tracken. Wir haben das immer mit dem Tracking angefangen. Wir schätzen irgendwo zwischen 200 und 300 Millionen. Also 200 Millionen, 250 Millionen können wir nachweisen. Es gibt auch eine Zeit lang, wo ich am Anfang zum Beispiel nicht gecheckt habe. Ich wusste auch, da sind wir bei 50 bis 100 Millionen. So den Dreh ungefähr haben wir erreicht. Wir erreichen aber auch Millionen Menschen auf Instagram. Wir erreichen Millionen Leute auf Twitter, auf LinkedIn. Also das ist ja nicht unser einziger Kanal, aber wir haben so zwei Influencer-Hüte. Influencer-Hut 1 ist der B2B-Influencer. In der Versicherungsindustrie gehöre ich auch zu den, auch wenn ich jetzt gar nicht so über mich selbst sagen mag, aber irgendwie die 50 oder 20 weltbekanntesten Experten, auch für sehr technische Themen. Und eben der B2C-Arm ist tatsächlich, dass mich jetzt irgendwelche 14-Jährige auf dem Schulhof meiner Tochter ansprechen und sagen, hey, bist du nicht der von TikTok?
Geil, ja. Und du hast gerade gesagt, LinkedIn 30.000 Follower, meine ich. Instagram, YouTube auch tausende Follower. Also da geht richtig was. Deine Fokusthemen sind ja so auch Immobilien und Vermögensaufbau, wahrscheinlich dann auch in dem Bereich, wie gesagt, so eher in diesem B2C, wo du dann auf der Straße vielleicht auch mal angesprochen wirst. Wie kam da so der Shift, bevor wir jetzt gleich mal zu deinem ganzen Werdegang kommen? Hat sich das einfach daraus entwickelt, dass du selber, weiß ich nicht, Immobilieneigentümer bist oder woher kommt da so die Passion für das Thema?
Also die grundsätzliche Passion, auf Social Media aktiv zu sein, ist, dass ich eine innere Mission habe und hatte. Und zwar, mir ist es wichtig, dass unsere Kunden in diesen komplexen Industrien, wir stellen ganz häufig fest, das sind coole Leute, die geile Sachen machen, die aber ganz häufig nicht den Nerv oder nicht die Zeit oder die Nerven für Marketing haben. Das heißt, meistens das Unternehmen, die richtig coole Sachen machen, die aber keiner kennt. Zum Beispiel, lass uns über MSG reden. Das ist ein Softwareanbieter für die Versicherungsindustrie. Geführt von Gesellschaftern und Gründern, 25, 30 Jahre alt. Richtig krasser Laden. Der macht über 1 Milliarde Umsatz und löst ganz viele Probleme in der Versicherungsindustrie. Und die machen auch schon tolles Marketing, keine Frage. Aber die sind noch lange nicht so bekannt, quasi wie sie eigentlich sein könnten mit so einer richtig krassen Story. Und das ist meine innere Mission. Und wenn wir zu Leuten gehen und sagen, du, mach doch mal Social Media, mach mal Marketing mit uns. Wir können halt mit unseren eigenen Kanälen zeigen, dass wir erfolgreich sind. Weil viele unserer Kunden, gerade im hochregulierten Bereich, haben keinen Bock, dass wir damit hausieren gehen oder grundsätzlich nicht. Und deswegen haben wir immer einen eigenen Use Case. Ich kann sagen, ich kann dir deinen TikTok-Kanal machen, weil ich habe selber 500.000 Follower. Ich kann dir den LinkedIn-Kanal für deine Company machen, weil wir erreichen Zehntausende von Leuten in einer super kleinen Nische. Und das können witzigerweise viele Agenturen nicht. Und ich habe halt nie verstanden, warum das andere nicht gemacht haben. Meiner Meinung ist, dass sie es nicht können. Aber ich wollte immer der sein, ich verkaufe immer nur das, was wir selber schon mal erreicht haben. Das ist ja ähnlich wie bei euch. Du würdest ja auch nicht, du verkaufst ja auch Dinge, die du selbst gemacht hast, und so sehen wir das. Thematisch ist Versicherung, haben wir uns immer die Frage gestellt, und auch Banken und Versicherungen immer die Frage gestellt, die sind ja die unbeliebtesten Branchen, die es so gibt. Ja, und ich darf das sagen, ich habe in beiden Branchen gearbeitet. Gerne, ja. Und es gibt aber Themen, die Menschen, wenn du dir mal die Spiegel-Bestsellerlisten anguckst, dann siehst du, das sind ganz viele Themen wie, wie werde ich gesund, wie werde ich glücklich, wie werde ich reich, wie baue ich Vermögen auf, was kann ich für meine Familie tun. Also die Themen, die eigentlich diese beiden Branchen bedienen, sind Kassenschlager. Ja, eigentlich müssten, wenn wir einen neuen Fonds auflegen oder eine neue Versicherung bauen, müssten eigentlich Kundenschlange vor unseren Stores stehen und nicht vor Apple. Aber ja, irgendwas machen wir falsch. Und gleichzeitig geben wir Milliarden für Marketing aus. Und das war quasi unsere innere Mission, das eben zu ändern, gleichzeitig den Beweis anzutreten, dass wir schon selbst gemacht haben. Und das, deswegen habe ich das Thema finanzielle Freiheit und finanzielle Bildung in diesen B2C-Kanälen, vor allem TikTok, Instagram und YouTube, besetzt, um einfach auch den Branchen zu zeigen, es gibt Themen, die ultra bei uns liegen, die Menschen massenhaft interessieren. Nur wir sind halt richtig mies da drin, das zu kommunizieren. Und daraus wird quasi wieder so ein Schuh. Und innerlich glaube ich halt schon, dass man, wenn man Wissen hat, und ich habe ja für einmal eine Zeit lang für eine der reichsten Familien in Deutschland gearbeitet und ganz tolle Einblicke gehabt, nicht jeder hat so ein Privileg. Und deswegen habe ich gedacht, wenn ich ein bisschen Einblicke habe, auf vielleicht ein deutlich bescheideren Niveau als die, dass man das auch einfach teilt, dass man sagt, ne, wir, auch gesamtgesellschaftlich kannst du als Gesellschaft ja nur vorangehen und wenn alle die Möglichkeit haben, die wollen irgendwie was zu reißen. Heutzutage ist ja nicht mehr so, dass du irgendwie auf eine Elite-Universität gehen musst, um als Unternehmer durchzustarten, sondern es gibt ganz viele Podcasts und deswegen auch toll, dass du das hier machst, und Bücher und irgendwelche Sachen, und so wollte ich auch einen kleinen Beitrag dazu leisten. Das war also strategisch, aber auch so ein bisschen innere Mission, dieses Wissen zu teilen, weil man unterschätzt einfach, wie wenig Leute das wissen. Wissen, wie funktioniert eigentlich der Kauf einer Immobilie, was ist eine gute Immobilie, was ist eine schlechte Immobilie, was gibt es für Kosten, was ist ein guter Finanzkonstrukt, was ist nicht. Das haben meine Frau und ich so quasi alles schon Schritt für Schritt selbst erarbeitet, weil das quasi unser Side-Hustle ist, und dieses Wissen teilen wir einfach gerne. Und wir sind halt auch in einem Alter mit 40, wo man halt schon ein paar Rodeos hinter sich hat und den Leuten, die halt am Anfang von ihrer Karriere stehen, noch ein paar Sachen sagen kann.
Finde ich super spannend, weil ich glaube, wie du es gerade gesagt hast, heutzutage hast du halt super viele Podcasts, YouTube-Videos, was auch immer. Und trotzdem gibt es dann ja auch noch viele, die eigentlich das gleiche Wissen nochmal irgendwie in ein Digitalprodukt hauen und das Ganze dann teuer verkaufen, weil sie sagen, es ist halt super schwer heutzutage zu filtern. Also du hast ganz viel Content, aber du musst irgendwo auch bei diesen, ich sag mal, auch wirklich relevanten, wichtigen Themen, musst du ja auch filtern, wer sagt das gerade, was sagt der? Und die Glaubwürdigkeit spielt halt eine Rolle. Und den Ansatz finde ich halt richtig gut, einfach zu sagen, pass auf, ich hau auch ganz viel Content raus, aber ich gucke halt auch ein Stück weit auch im gleichen Zuge, dass ich das Ganze auch selber lebe, um diese Glaubwürdigkeit zu haben. Ja, weil ich glaube, das ist ein Problem, was eben auch so diese, ja, dieser inflationäre Content mit sich bringt, dass plötzlich jeder ein Experte ist. Und wenn man dann ein bisschen tiefer bohrt und fragt, was hast du denn gemacht vorher, dann wird's dünn.
Das Geile daran ist doch, ich erzähle ja nur das, was tatsächlich in der Realität ist. Wenn ich von irgendeinem Immobilienobjekt erzähle, dann erinnere ich mich dran, das ist das der und der Straße, und erzähle einfach diese Storys. Weißt du, wenn du aber Lügen möchte ich nicht sagen, aber wenn du die Unwahrheit sagst oder wenn du irgendeine Show abziehst, dann ist das ja unglaublich anstrengend. Wenn du einfach immer nur die Wahrheit erzählst, wie du von deinem Business, weißt du, du kannst Sneaker-Business rauf und runter, die Auswahl, welches Material ist richtig cool, welches ist doof, welcher Zulieferer ist richtig cool. Ich meine, ihr habt ja auch den Shift da gemacht von irgendwie Brand Brandschuhen, zu eigenen richtig coolen Schuhen. Fun Fact übrigens, man sieht eure Schuhe ja bei einem unserer Werbespots, ne? Ich weiß nicht, ich muss dir die mal zeigen. Werbespots sind auch massiv online. Wir haben das ja reingesiegt.
Ja, genau. Hattest du ja extra bestellt, aber noch nicht gezeigt. Also,
Das machen wir gleich im Anschluss. Den machen wir im Anschluss. Genau, und ich glaube halt, was Menschen, die brauchen die Fähigkeit zu unterscheiden, welcher Rat ist gut, welcher Rat ist schlecht. Und der Spruch, guter Rat ist teuer, zählt heute auch noch. Aber heutzutage gibt es ja auch Instrumente. Wenn du irgendeine Heißdüse im Internet, gerade als junger Mensch, aber auch nicht, Heißdüse im Internet hast, die dir da irgendwas erzählt und mit irgendwelchen gemieteten Autos und geleasten Uhren in die Kamera hält, dann musst du einfach gucken, okay, wo ist der Bundesanzeiger, wo ist das Unternehmensregister? Guck doch mal in die Zahlen von der jeweiligen Person rein. Kennt diese Person überhaupt irgendjemand außerhalb von TikTok oder anderen Social-Media-Kanälen. Und wenn er noch nicht mal eine Webseite hat, wenn er noch nicht mal irgendwie eine rechtliche Hülle hat, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie seriös das ist. Oder wenn er keinen LinkedIn-Auftritt hat oder so, ja. Und so kannst du einfach einen guten Guess machen, ist diese Person seriös oder nicht. Und so kann man, glaube ich, also ich habe nichts gegen Coaches, ich habe auch nichts gegen Digitalprodukte, sie müssen aber halt nur wirklich den Leuten wirklich was bringen. Und da gibt es eine Reihe von Leuten da draußen, die einen guten Job machen, es gibt auch aber auch ein paar Abzocker, aber wenn du da mit gesundem Menschenverstand rangehst, dann kannst du die identifizieren .
Ja, und jetzt habe ich es gerade gesagt, man muss schauen, wo kommt jemand her. Deswegen lass uns mal bei dir drauf eingehen, weil ja. Na, du sagst es gerade so, du hattest schon das Privileg, interessante Jobs zu machen, viele Leute kennenzulernen, bist jetzt auch Unternehmer, 40 Jahre jung. Und in diesem Podcast ist mir halt immer wichtig, irgendwie auch Leuten zu zeigen, die jetzt zuhören, ob es jüngere Leute sind, ältere Leute, wer auch immer, einfach zu zeigen, wie ist jemand denn da hingekommen? Ne? Weil jetzt haben wir schon so ein bisschen kennengelernt von deiner Ambition, was überhaupt so, ja, vielleicht auch deine Mission. Aber woher kommst du? Also wo bist du zur Schule gegangen? Wie lief dein Studium und so? Du hast einen Doktortitel. Lass uns da mal reingehen. Erzähl mal ein bisschen.
Gerne. Ja, ich kann gerne mal sagen, ich bin in Köln, in der Nähe von Köln auf die Welt gekommen, Bergisch Gladbach. Ich bin in Moitzfeld, habe ich meine ersten 8 Jahre gelebt. Und das ist ein nettes kleines Vorörtchen von Köln. Also der Karneval ist noch so ein bisschen in mir drin, aber nicht mehr so ganz. Dann sind wir in die Nähe von Kassel gezogen, Niestetal, Heiligenrode. Ist schon dörflich, also auch so ein Vorort, aber eher so dörflich gewesen. Es war aber total gut. Und bin auf die Gesamtschule gegangen und bis zu diesem Zeitpunkt hat, glaube ich, nichts darauf hingedeutet, dass ich irgendwann Karriere machen wollen würde oder nicht. Und dann bin ich ein Jahr in die USA gegangen und das war für mich so ein Erweckungserlebnis. Ich war in Texas, ganz, ganz tolles Jahr, bei einer ganz, ganz tollen Gastfamilie verbracht und da habe ich auch ganz viele Dinge gesehen, die anders waren als bei uns. Ja, Leute in bitterster Armut, Leute, die sich ihre Krankenversicherung nicht leisten können. Und da habe ich mir halt gesagt, da ist mir klar geworden, wenn du nicht ein bisschen Gas gibst, ja, dann droht dir auch sowas. Das ist nicht alles heile Welt und wie das deine Eltern alles dir da zur Verfügung stellen. Und dann bin ich halt auf ein Gymnasium in Kassel gegangen, die Herderschule. Und da hatte ich ganz, ganz tolle Lehrer, die wirklich auch kritisches Denken gefördert haben, die Leute ermutigt haben, Dinge zu tun. Und damit habe ich mich sehr für Geschichte begeistert, weil ich verstehen wollte, warum gewisse Dinge funktionieren und passiert sind. Und danach habe ich nach dem Zivi, wo mir auch nochmal klar worden ist, wenn du irgendwie so einen Job nicht dauerhaft machen möchtest, dann, dass du da ein bisschen Gas geben musst, habe ich dann eben Geschichte studiert und fand das ganz, ganz toll. Wollte eigentlich auch eher Professor werden, aber mich hat dieses Unisystem, also die Wissenschaft fand ich ganz toll, aber das Unisystem hat mich tierisch genervt. Und das waren auch so, also mein, wie gesagt, ich habe dann später promoviert, Professor Mücke, ganz, ganz toller Professor, aber so ganz viele andere waren halt, habe ich gedacht, willst du in den Menschen, möchte ich eigentlich nicht so meine Zeit verbringen, auch weil die so irgendwie alle frustriert waren und alle nur gejammert haben, das war nicht so meins. Und dann bin ich durch einen Zufall, habe ich, wie gesagt, für eine der reichsten Familien in Deutschland arbeiten können und das hat mir auch nochmal die Augen geöffnet. A, weil das immer in einem professionellen Kontext war, es war ein richtiges Unternehmen und plötzlich habe ich gemerkt, die sind ja alle sehr, sehr nett, also auch die ganz normalen Mitarbeiter der Kommunikationsabteilung beispielsweise, wo ich aufgehangen war, waren ultra nett. Da kam die Chefin, wenn ich mal wieder vor Ort war, kam rein und hat dann Hallo gesagt und so. Das sind alles Dinge, wenn du in der Universität irgendwie da quasi mit Steinen beschmissen wirst, wenn du irgendwo Termin willst, ist das ganz andere kulturelle Erfahrung. Und was ich gesehen habe, so klein meine Mini-Aufgabe da in diesem Unternehmen auch war, also also wirklich ganz, ganz kleines Rädchen. Aber du produzierst halt etwas, was Relevanz und Impact hat. Also wie gesagt, auf meinem Level ganz, ganz klein. Aber wenn ich halt irgendeinen Termin mit irgendjemandem hatte und danach irgendwie was schriftlich produziert hatte, dann hatte das irgendwie einen Effekt. Und das jetzt eben in der Uni ist es alles ein bisschen langfristiger. Und irgendwann habe ich auch gemerkt, an der Universität kann man eigentlich nicht so viel Geld verdienen. Dann habe ich das sehr lange Zeit gemacht, aber mir war es wichtig. Ich hatte auch ein Thema, ein wissenschaftliches Thema, was mich sehr, sehr interessiert hat. Und mir war klar, nach der Zeit für diese Familie, das hat auch ein Enddatum gehabt, wollte ich promovieren. Mir war das ultra wichtig, weil ich innerlich für dieses Thema gebrannt habe. Hätte ich auch mit einem Drittel des Aufwandes den Doktortitel gekriegt? Ja, aber so ist es halt im Nachhinein. Und dann habe ich mich jetzt strukturell hingesetzt und habe diese Doktorarbeit durchgezogen. Und der Unterschied zu vielen anderen war, dadurch, dass ich schon mal in einem professionellen Kontext eines Unternehmens gearbeitet habe, bin ich halt daran gegangen wie ein Projekt. Wann will ich fertig sein? Was muss ich an welchen Tagen schaffen, um das und das zu erreichen? Und habe das einfach durchgezogen. Also ich habe da auch keine Sinnkrisen gehabt währenddessen, sondern ich habe das als eine unglaublich privilegierte Zeit empfunden, mich mit tollen Themen zu beschäftigen, wohl wissend, dass es bis zu meinem Renteneintritt das letzte Mal ist, dass ich so viel Zeit für ein Thema habe. Deswegen habe ich das unglaublich als Privileg auch genossen und auch dankbar gewesen, dass zum Beispiel die Familie mir das finanziert hat. Und ich war der Überzeugungstäter. Und ich hatte jetzt das Privileg, dass diese Arbeit auch übersetzt worden ist, gegenüber einem Thema aus Bolivien. Und da hat zum Beispiel, dann wurde dieses Buch dann auf der Buchmesse in La Paz vorgestellt und der ehemalige bolivianische Präsident und einer der bekanntesten Historiker des Landes hat die Laudatio gehalten. Und du kannst dir nicht vorstellen, ich habe 10 Jahre an dieser Doktorarbeit insgesamt gearbeitet, aber da lief das Öl runter, diese 15 Minuten, wie der erzählt hat, was das für eine tolle Arbeit ist. Es hat auch jemand gelesen, dem das auch fachlich wichtig ist und das war wirklich sehr, sehr schön. Genau, und dann nach der Promotion war mir klar, mir fehlte noch etwas. Mir fehlte was fachlich, mir fehlte auch irgendwas methodisch. Und deswegen bin ich quasi bei der Allianz gab es so eine Art Trainee-Programm oder Management-Programm, wo die gesagt haben, komm in den Vertrieb, wir bringen dir ein paar Sachen bei. Und das war ultra attraktiv. Ich muss ganz ehrlich sagen, in diesem Vertriebsprogramm, das heißt das Allianz-Management-Programm, fängst du sozusagen als Kundenberater ganz, ganz unten an. Also du hast 27 Hierarchiestufen zwischen dir und dem Versicherungsvorstand und unter dir ist nur noch der Asphalt auf dem Weg zum Kunden. Ja, und das ist auch ein hartes Pflaster. Also jeder, der Vertrieb kennt und Versicherungsvertrieb kennt, das ist kein Zuckerschlecken. Du musst sofort Leistung bringen, also Abschlüsse produzieren. Im Moment fand ich es nicht geil, als ich es gemacht habe, obwohl ich auch ganz, ganz tolle Leute kennengelernt habe. Also mein Vermittler beispielsweise, aber ich kenne auch viele Leute, die bei der Allianz sind. Aber das hilft mir halt heute und da habe ich halt ganz viele Sachen kennengelernt. Und dann bin ich von dieser Vertriebsfunktion in eine Betriebsfunktion gegangen, also ins Hauptquartier nach München. Ich habe mich immer beschwert, dass irgendwie nichts digital sei und irgendwie das zwischen den Reden der Vorstände und meiner Realität als kleiner Kundenberater oder dann auch mal Lebensversicherungsspezialist war irgendwie doch ein kleines Delta. Und dann haben die gesagt, dann jammer nicht so viel rum, sondern geh nach München und mach's einfach alles besser. Das ist ein Vorteil von so einem Konzern. Und da war ich in so einer Vorstandsstabsabteilung und habe halt auch quasi den Betrieb richtig mitbekommen. Warum erzähle ich das? Weil in der Branche das ganze strikte Trennung zwischen Vertrieb und Betrieb gibt, wie wahrscheinlich in den meisten Branchen und deswegen ich so eine seltene Tierart bin, die beides kann und gesehen hat. Und dann bin ich zu einem Online-Gaming-Unternehmen gegangen, als es noch nicht cool war, zu Online-Startups zu gehen. Wir haben das Ding skaliert von 0 auf 1200 Leute. Ich hatte keine Anteile, es war ein bisschen schmerzhaft, als sie das Ding nämlich für 400 Millionen verkauft haben. Ich muss also noch arbeiten.
Alter Schwede. Also das hattest du mir schon mal erzählt, halt aber jetzt, wo du es sagst, hat es genauso wieder gestochen, die Aussage.
Also ich meine, da haben ja natürlich viele Leute einen tollen Job gemacht bei dem Aufbau des Unternehmens. Ich glaube, dass wir da so einen ganz, ganz kleinen Teil auch beigetragen haben und da hätte ich gegen 3-4% auch nichts gehabt. Aber das ist alles total fein, das muss man einfach anerkennen. Und nochmal, die Jungs, die das von null aufgebaut haben, haben euch einen ganz, ganz tollen Job gemacht. Und ich bin auch null neidisch, weil ich auch in dieser Zeit ganz, ganz viel gelernt habe und die Zeit auch nicht missen möchte. Dann bin ich mal kurz zu einer Versicherung zurück, das war ein Desaster. Und dann zur Warburg Bank, in deren Digitaltochter, da die ganzen digitalen Produkte verantwortet und noch Marketing. Und da habe ich eben einen Blog aufgebaut, so ein bisschen als Selbsttherapie meiner Zeit in der Versicherungsindustrie und habe quasi Tacheles geredet. Und ich habe auch sehr schnell sehr viele Vorträge gehalten. Und dann bin ich zur Warburg Bank und ich habe diesen Blog gegründet zur Selbsttherapie und der ist dann durch die Decke gegangen. Ich habe auch sehr viele Vorträge gehalten zum Thema Innovate or Die. Und das war zum Zeitpunkt, als viele Vorstände noch gesagt haben, es wird niemals eine App im Versicherungsbereich geben. Und da ich aber außerhalb der Branche war und halt diesen Erfolg mit dem Startup hatte, aber auch in dieser Warburg Bank haben wir auch eine App gebaut, die über 1 Milliarde Assets under Information hatte. Fun Fact, wieder keine Anteile. Und also manchmal Leute machen den Fehler einmal. Ich habe den halt zweimal gemacht, aber ein drittes Mal nicht. Digital Scouting gehört nämlich mir und das wird auch so schnell sich nicht ändern. Und genau, und dann ist dieser Blog durch die Decke gegangen. Und dann wurde ich halt quasi zum LinkedIn-Influencer, weil ich war der Erste, der auf einer Versicherungsevent mal ein Selfie gemacht hat. Und meine Lieblingsgeschichte ist, ich war in Frankfurt bei einem Event und da gehen so Leute an mir vorbei und sagen, ja, der macht schon wieder hier irgendwelche Selfies. Oder ich habe auch gesehen, dass er mit der Bahn angereist ist. Und ich habe mir halt gedacht, Digi, aber 20.000 andere haben es halt auch gesehen. Und das Witzige ist, der diesen Kommentar gemacht hat, ist mittlerweile Kunde von uns und der zahlt auch einen Aufpreis. Spaß beiseite. macht er natürlich nicht, ist ein Freund geworden, aber ein guter Kunde. Und daraus ist quasi dann dieser Blog entstanden und wir haben Social Media gemacht aus der Überzeugung, weil wir eine höhere Reichweite wollen für diese wichtigen Themen, die wir aber jetzt in dieser Branche besetzt haben. Und irgendwann kamen aber dann Versicherer und Banken und andere auf uns zu und haben gesagt, Robin, du machst so einen geilen Job auf Social Media. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon ein kleines Team aufgebaut, was mich supportet, weil es einfach nicht mehr möglich war, das alles alleine zu machen. Und dann haben die halt Banken gesagt, oder Versicherer haben gesagt, du Robin, helf uns doch. Und dann habe ich gesagt, niemals. Und dann haben sie gesagt, was sie bereit sind zu zahlen. Und dann habe ich gesagt, okay, Mutter, 8 Uhr stehe ich für einen Kickoff-Workshop bei euch vor der Tür.
Du, legitim.
Genau, und dann habe ich schweren Herzens bei der Warburg-Bank gekündigt, beziehungsweise bei der Digitaltochter und dann langsam Digital Scouting aufgebaut, wie es halt heute ist. Und heute helfen wir den Coolen in unterschiedlichsten Branchen. Und wir haben auch den langen Weg gegangen von der Personal Brand zu eigentlich einem ganz systematisierten Ansatz, wie man heutzutage Social Media Marketing macht.
Und da steckt er ja jetzt drin, ne? Hast du gesagt, wann hast du dann Digital Scouting gestartet? Also wie schnell hat sich das dann entwickelt? Also ein paar Jahre machst du das ja jetzt auch, ne?
Genau, also mein erste 1.500 Euro habe ich verdient Ende 2017, da wurde ich als Speaker angefragt und dann haben die mir auch gesagt, was ihr Budget ist und bis zu dem Zeitpunkt war mir gar nicht klar, dass man für Speaking auch Geld verlangen kann und vorher habe ich alles for free gemacht, das war sehr lustig,
nach dem Motto, du darfst ja da deine Story erzählen und viele Leute hören dir zu und es ist ja schön, dass du ja, da nicht...
Ja, halt, ne?
Ja.
Naja, und 2018, 19 habe ich das dann noch parallel zu Warburg gemacht. Und da hatte ich aber schon ein kleines Team aufgebaut auf den Philippinen. Und dann 2019 bin ich raus. Und dann habe ich, ich glaube Februar, März, April bin ich bei der Warburg Bank raus, 2019. Und dann seit 2019 so alleine, 2020 den ersten Mitarbeiter neben dem Team in den Philippinen. Und dann so 21, 22 ging schon so ein bisschen die Post ab.
Ja, und 2020 haben wir ja zusammen auch ein kleines Projekt gemacht, da hatten wir uns kennengelernt. Da ging es dann um den Insurance-Sneaker, also einen Sneaker für die Branche. Und dein Ansatz war ja im Prinzip, okay, die Branche hat so einen Ruf, ne, angestaubt und da muss man jetzt mal ein bisschen mit aufräumen und den Leuten zeigen, geht auch in cool. Was hat sich bis dahin getan in der Branche? Lass uns da mal kurz reingehen, bevor wir dann nochmal zu Social Media kommen.
Ja. Also der Sneaker kam ja auch sehr gut an. Also es gibt zum Beispiel Shoutout zu Frank, ja, der regelmäßig in Vorstandsabteilsitzungen noch mit dem Sneaker reinkommt. Und wie bei der DKM, bei der führenden oder eine der führenden Messen, aber vor allem der Vertriebsmessen, da ist der Sneaker auch ab und zu gesehen. So einen richtigen Massendurchbruch hat es ja irgendwie leider nicht erlebt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es eine coole Aktion, weil sich da auch eben die Coolen der Branche oder die Leute, die mutig sind, ich meine als 55- oder 53-jähriger Vertriebsvorstand oder BO-Vorstand, sich das Ding zu kaufen, damit durch die Firma zu gehen, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder finden das Leute cool oder die denken sich, der Alte ist jetzt völlig durchgeknallt. Ja? Das ist halt so ein bisschen eine Art Bekenntnis des, es gibt diese es gibt Sneaker auch bei Versicherern. Das ist jetzt heute vielleicht ein bisschen natürlicher, aber früher wurdest du auch schon irgendwie standrechtlich erschossen, wenn du den Schlips falsch sitzen hast lassen. Und das war halt schon das, hat es den Wandel so ein bisschen unterstrichen oder den Leuten die Möglichkeit gegeben, sich das auszudrucken. Und nochmal, es war ja nicht nur ein Sneaker, sondern handbemalt mit auch so einem Versicherungsslogan drauf. Auch, glaube ich, so ein bisschen der Spruch war irgendwie wie Save Lives oder so oder also irgendwie so richtig, oder
We Protect You. We don't sell insurance, we protect people.
Genau, aber so ist es ja halt auch, ne? Und auch diesen Mindshift, den wir schon am Anfang des Gesprächs angesprochen haben. Es geht nicht darum, Leuten irgendwelche Produkte umzuhängen, sondern wir helfen denen wirklich in ihrem Leben. Ja, mit diversen Produkten, also Services und Produkte in Versicherungs- und Finanzindustrie oder auch in anderen. Und das einfach mehr zu unterstreichen.
Ja, und du machst das ja täglich über Social Media, über TikTok. Was ist so die Frage, die dir am häufigsten gestellt wird über Social Media?
Also die Frage, die mir Entscheider in Unternehmen am meisten stellen, ist, bringt das denn auch einen Return on Invest? Kann ich denn damit Geld verdienen?
Oder verbrennen wir dann nur Marketingbudget?
Ja, aber ich sage, erstens verballerst du eh gerade Millionen mit deiner Brandkampagne, die sich kein Schwein anguckt, außer ihr im Vorstand und Aufsichtsrat, ja. Und ich denke mir so, es gibt ganze Branchen und Industrien, die da entstanden sind. Da zum Beispiel auch du mit deinem Business wäre, glaube ich, über ohne Social Media und ohne Populärkultur niemals möglich. Und ich denke mir so, Alter, wie weit musst du eigentlich weg sein? Ich meine, das ist eine berechtigte Frage. Und wir rechnen denen das einfach vor. Wir haben zum Beispiel einen Kunden, der hätte ohne unseren Social Media Einsatz, den wir für ihn halt inkognito machen, hätte er um dieselbe Anzahl der Leute in Fachzeitschriften zu erreichen, hätte er 25 Millionen ausgeben müssen. Und mein Geheimnis ist, unser Budget ist ein bisschen kleiner. 20 Millionen. Ach, nein, Scherz bei reinem Rande. Also du kannst schon mit ein paar hunderttausend Euro richtig viel Alarm anmachen, Schaden anrichten und da kommen halt andere nicht mit. Also die Frage zu beantworten, Entscheider fragen immer, lohnt sich das? Berechtigte Frage, aber da müssen sie sich eben auch anhören, dass es sich lohnt und da gibt es eigentlich keine Ausrede mehr, nicht zu starten. By the way, ganz ähnlich ja wie bei dir, ne? Lohnt sich der Einsatz von so individualisierten Sneakern? Ja, wenn du dann irgendwie deine Mitarbeiter motivieren kannst, deine ganze Vertriebsmannschaft, die das geil findest, oder du bist auf der Messe und dann ist eben nicht so ein Massenschuh, sondern auch individualisiert und angemalt und so und nachhaltig, Digi, ja, allen Ernstes, über was unterhalten wir uns ja eigentlich? Und was mir so Endkunden und Leute im Schicken oder Fragen ist häufig so, ja, wie kann man ein Vermögen aufbauen? Ich bin 14 Jahre alt, ich bin 25 oder ist es schon zu spät für mich? Es sind sehr, sehr persönliche Fragen meistens.
Ja, glaube ich dir. Und du hast gerade dieses Beispiel genannt mit den Versicherern. Riesenbudgets für TV-Werbung, was auch immer. Also diese ganzen herkömmlichen Kanäle. Und jetzt kommst du mit Social Media und zeigst denen auf, dass sie für einen Bruchteil des Geldes im Prinzip die gleichen Leute erreichen können oder sogar mehr natürlich. Du bist ja, oder sagen wir so, Gary Vaynerchuk, Rieseninfluencer aus Amerika, ist ja so ein Vorbild von dir, ne? Hast du, glaube ich, auch mal irgendwie öffentlich gesagt. Und der predigt das ja eigentlich auch rauf und runter, ne? Also hau Content raus, zeig dich auf Social Media. Du musst im Prinzip ja auf diesen Kanälen unterwegs sein, wo die Leute wirklich auch ihre Aufmerksamkeit lassen. Und du hast ja auch mittlerweile einen ganz guten Draht zu ihm, oder?
Also, ich rufe ihn jetzt jeden Tag an, aber wir hatten ja mal ein bisschen Content zusammen gemacht und dankenswerterweise hat er einen Podcast, den ich mal mit ihm gemacht habe, auch bei sich als Daily V veröffentlicht. Das war auch schon ein kleiner Ritterschlag. Und was ich für ihn bin, ist, er ist ja auch ganz stark im B2C-Geschäft unterwegs und er sagt immer, du bist für mich dieser Use Case, das funktioniert im B2B alles auch. Also der sieht mich vor allem in dieser Insurance-Influencer-Geschichte oder als Experte, wenn du da so gehört wirst. Und das ist schon so der Takeaway. Und der kommt jetzt auch zur ITC, zur weltweit größten Insurtech-Messe nach Las Vegas. Da freue ich mich auch schon, ihn wiederzusehen. Und mal gucken, wie viel Zeit er hat. Schauen wir mal.
Und die Glaubenssätze, also das, was du jetzt so predigst, hast du ein Stück weit von ihm übernommen oder ist das einfach, das deckt sich miteinander? Habt ihr da so, sagst du, das sind so Themen auch, wo du, ja, was du, sag ich mal, von ihm einfach lernen konntest, vielleicht auch durch das Konsumieren seines Contents?
Genau, ja klar. Aber ich war schon unterwegs, als ich ihn das erste Mal gehört habe. Wann war das? 2020, 2019, also ultra spät. Und da waren wir schon quasi mit Blog und allem gestartet und Social Media. Aber dann habe ich halt einfach mich nochmal bestätigt gefühlt in dem, was wir da machen. Das hat mir eher im Nachhinein unseren Erfolg erklärt, warum wir auf LinkedIn einer der führenden Stimmen der Versicherungsindustrie sind. National wie international. Und genau. Und das könnten wir. Also das war so eine Bestätigung im Nachhinein. Aber ich habe auch ganz viele taktische Tipps mehr abgeholt oder auch einfach durchzuhalten und weiterzumachen. Also als TikTok aufkam, hat er mir in Ohren gelegen, ich müsste auch bei TikTok starten. Und das habe ich dann ganze Zeit lang nicht gemacht und dann doch. Und dann war es doch der richtige Move.
Ja, perfekt. Du hast eingangs gesagt, ihr seid gerade auch so dabei, die Agentur zu strukturieren, systematisieren, auch ein bisschen von der Personal Brand loszulösen. Aber auf der anderen Seite machst du ja auch viel einfach für deine Personal Brand. Ne? Ich habe gesehen, auf YouTube hast du viele Interviews gemacht mit Baulig-Brüdern, Jeremy Fragrance, Dirk Kräuter, Marc Gebauer. Also ja auch Leute, die letztendlich selber auch in den sozialen Netzwerken viel unterwegs sind, viel posten. Ist das einfach so ein Ding, wo du sagst, habe ich Bock drauf? So wie ich jetzt hier mit dem Podcast, sage ich mal, inspirieren lassen. Oder verfolgst du da auch nochmal ein anderes Ziel?
Das Schöne als Unternehmer ist ja, du kannst dir einfach Sachen machen, auf die du Bock hast. Und ein Prinzip, das ich habe, ist unconventional priorities. Ganz ehrlich, als wir mit TikTok angefangen haben, war das eine kleine Mini-App, die keinen interessiert hat. Und da war es eigentlich selten dämlich, dass ich irgendwie Geschäftsführerzeit damit investiert habe, irgendwie Kurzvideos zu machen und irgendwie 5-14-Jährigen zu erklären, was eigentlich eine Nota-Andra-Konto ist oder so, ja. Aber ich habe halt gelernt, dass wenn du so diese unconventional priorities hast, dass da so der Hockeystick und der Erfolg ist. Und was diese anderen Influencer betrifft oder auch Unternehmer, das sind ja auch meistens sehr professionelle Unternehmer, auch wenn man es meistens nicht denkt, die nehmen mich halt dadurch, dass ich auch irgendwie Influencer bin, wenn ich auch deutlich kleiner bin als sie, als Peer wahr. Die nehmen mich nicht als Agentur-Heini wahr, der irgendwas von denen will und nur auf deren Kosten irgendwas macht, sondern ich liefere denen auch ganz viel. Zum Beispiel viele von denen haben keine LinkedIn-Präsenz oder werden nicht als seriös oder so seriös wahrgenommen. Und da kann ich natürlich, wenn ich sage, hey, hier, ich bin der Insurance-Guy, kann dann natürlich dann so ein bisschen auch von meiner Brand so ein bisschen abgeben. Und mich interessieren diese Leute eigentlich, mich interessieren diese Leute sehr. Ich finde das ultra spannend. Ich wollte bei Jeremy Fragrance sehen, ist der wirklich so verrückt? Und dann habe ich in den Gesprächen aber gemerkt, nee, der ist ultra schlau. Ja, der macht einfach Sachen ultra schlau und das ist auch ein Vorbild in der Konsequenz, in der er das durchzieht. Und auch bei anderen, die wir da interviewt, oder Marc Gebauer, einfach ein ultra netter, ganz netter Mensch mit einer ganz tollen Team um sich herum, der jetzt gerade durchstartet. Das finde ich auch richtig cool. Und deswegen, ich kann von solchen Gesprächen auch immer sehr viel lernen oder auch von dem Podcast jetzt gerade mit dir, kann ich auch sehr viel mitnehmen, auch wenn ich die meiste Zeit rede, ja. Aber nachher ein bisschen reden. Ich nehme ganz viel von den Leuten mit und für mich ist natürlich auch immer wieder der Beweis, wenn ich dann zu meinen ganzen Konzernleuten gehe, sage, du kannst natürlich jetzt Heidi und Ulrike oder den XY aus Berlin gerne heiern, aber deine nächste Influencer-Kampagne ist eine WhatsApp entfernt.
Ja.
Und ich kann ja auch sagen, wer taugt was und wer nicht. Und die anderen haben halt mal 5 Videos von dem gesehen.
Genau, letztendlich ist es ja dann auch dein Netzwerk, was auch nochmal irgendwo einen Pluspunkt bringt oder einfach einen ein Vorteil, wenn man dann mit dir zusammenarbeitet als Konzern. Und mittlerweile machst du ja sogar Veranstaltungen, Digi-Day, ja. Oder du sagst ja auch, oder du nennst dich CEO of Digi. Lass uns da nochmal ganz kurz Klarheit reinbringen. Was bedeutet Digi? Wahrscheinlich irgendwas mit Digital, Digital, aber...
Gar nichts. Und zwar, ist ganz witzig, wir haben das Thema, also ich habe am Anfang von TikTok nach Themen gesucht, die Leute interessieren, waren dann irgendwann mal bei Finanzthemen und da zu dem Zeitpunkt gab es ganz viele Leute, die irgendwelche geleasten Autos gepostet haben oder gemieteten Auto und erzählt haben, das sei Wohlstand. Aber wie gesagt, ich habe richtigen Wohlstand ja gesehen bei dieser superreichen Familie. Das gibt es ein großes Delta, ja. Die kaufen sich keine Autos auf Pump. Also das ist einfach auch statistisch gesehen einfach nur dämlich. Aber auch jungen Leuten so einen Sand in die Augen zu streuen. Und dann habe ich halt versucht, das seriös denen zu erklären, irgendwelchen Flipcharts und so, hat mir keinen interessiert. Und dann gab es ein Video, was so echt ultra schlecht war. Und dann habe ich gedacht, Alter, das kann ja wohl nicht sein. Ein Video vorher habe ich irgendwas mit Digi gesehen. Ja, und da habe ich gedacht, okay, das scheint jetzt irgendein kulturelles Jugendwort zu sein, probiere ich es auch einfach mal aus. Und dann habe ich gesagt, Digi, nein, du darfst dir nicht so eine Kack-Leasing-Karre mieten. Du musst Assets kaufen, die werden steigen und nicht die werden runtergehen. Und dann habe ich das aufgemalt und das fanden dann die ganzen Jugendlichen ganz putzig, dass der Opa da auf TikTok irgendwie da völlig ausflippt und denen erklärt, wie sie eigentlich mit ihrem Geld umgehen. Und das war sozusagen die Geburtsstunde von Digi. Und dann hat mich die Community irgendwann CEO of Digi genannt. Und das fand ich halt ganz cool und habe das einfach ein bisschen beibehalten. Und wir haben auch physische Events gemacht, unter dem Damoklesschwert von Corona jeweils. Aber wir sind keine Eventagentur. Und wenn wir nochmal Events machen, also so Wochenendseminare kann ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, aber wenn wir nochmal große Events machen, dann nur als Teil von Sachen. Ne? OMR sind wir jetzt zum Beispiel da, Gamescom werden wir wahrscheinlich sein und solche Sachen. Aber ich sehe mich nicht als den großen Eventveranstalter von großen Events, weil es einfach richtig viel Arbeit ist und dieselbe Energie würde ich gerne lieber in unsere Kernkompetenz, nämlich Social Media, in unserer Agentur stecken.
Ja, got it. Letzte Frage eigentlich. Hast du irgendwie einen Endgame? Also hast du irgendwas, wo du sagst, klar, du hast so deine Mission, ne? Und das ist wahrscheinlich auch die Motivation. Aber sagst du, es gibt irgendwie so einen Punkt, wo du sagst, okay, reicht, ich mache jetzt nur noch irgendwelche Interviews, auf die ich Bock habe. Ich möchte mich nicht mehr mit irgendwelchen anderen Terminen rumschlagen. Gibt es da irgendwas, was du so vor Augen hast?
Also was mich unternehmerisch interessiert, ist einfach das Unternehmen aufs nächste Level zu bringen. Wir sind ja von aus einer persönlichen Brand gestartet und wir entwickeln uns jetzt und arbeiten dran, zum System zu werden. Oder sind es schon größtenteils? Also da einfach die Professionalisierung, Strukturalisierung und einfach aus meiner Komfortzone raus, weil irgendwie die Situation vorher, ich mache irgendwie alles und alles ist toll, ist zwar schön, aber das ist halt, fand ich jetzt, ich würde einfach deutlich wachsen und den Beweis mir selbst antreten, dass das noch geht. Wir haben ja auch Immobilien als Hobby, da ist schon mein Ziel dass meine Kinder, dass die finanzielle Sicherheit haben, die ich nie hatte und sich entscheiden können, wenn sie Geschichtsprofessor werden wollen oder Ballerina, dass sie das einfach machen können, ohne jetzt unbedingt durch Angestellten-Tätigkeit behelligt zu werden. Mal schauen, ob uns das weiterhin so gelingt. Das ist schon mein übergeordnetes strategisches Ziel, aber es ist auch kein Geheimnis. Letztes Jahr hat man uns angefragt, ob man uns kaufen kann. Wollte ich nicht. Waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch nicht ganz strukturiert. Sollte das jemals der Zeit sein und wir das ein interessantes Angebot kommen in 4, 5, 6, 7 Jahren, kann ich mir auch vorstellen, das dann zu verkaufen. Und ich glaube, ich werde nicht zu den Leuten gehören, die dann das zweite, dritte, vierte Unternehmen anfangen, sondern ich glaube, ich werde dann an der Hohen Luftbrücke in Hamburg stehen, Dosenbier trinken und mich auf das nächste HSV-Spiel freuen.
Das ist ein geiles Ende. So können wir verbleiben. Robin, vielen, vielen Dank für die coole Folge, für den vielen Input. Du hast es gesagt, du hast sehr viel Redeanteil gehabt, aber so soll es auch sein hier im Podcast und dementsprechend, ja, freue ich mich, dass du dabei bist und auf bald.
Vielen, vielen Dank.
Das war Normal Gets You Nowhere. Und wenn du dich durch dieses Gespräch inspiriert fühlst, dann bewerte den Podcast doch bitte und teile ihn mit deinen Freunden, damit auch sie davon mitbekommen. Ich freue mich jedenfalls über dein Feedback. Mach's gut und bis bald.